Ja, liebe Freundinnen, Freunde des Kepler-Salons, im Namen des Kepler-Salons und der Reihe In Wahrheit darf ich Sie alle heute ganz herzlich zu unserer nächsten Veranstaltung begrüßen. Was wird sichtbar, wenn wir vertraute Wirklichkeiten verfremden, über Verrätseln und Enträtseln in Kunst und Wissenschaft? Dass wir gemeinsam hier moderieren, Meinrad Ziegler und ich, Brigitta Auenbacher, liegt daran, dass die beiden Gäste, die wir haben, uns aus ganz verschiedenen Zusammenhängen schon lange bekannt sind und keiner und keine von uns zurücktreten wollte, sondern beide sie gerne bei uns hier willkommen heißen wollten. Und es sind auch Gäste, für die es nicht der erste Linz-Aufenthalt ist, sondern die in verschiedenen Varianten immer schon hier wieder zu Besuch waren. Und so freuen wir uns ganz besonders, dass Regina Becker-Schmidt und Dietmar Becker heute Abend auch hier sind und einerseits Wissenschaft der Öffentlichkeit nahebringen werden, andererseits eben auch Wissenschaft und Kunst miteinander verbinden. Ich stelle jetzt zuerst Regina Becker-Schmidt vor. Mit ihr haben wir heute eine der bedeutendsten Geschlechterforscherinnen und Vertreterinnen der kritischen Theorie im deutschsprachigen Raum zu Gast. Zugleich gehört Regina Becker-Schmidt zu den wenigen Gesellschaftswissenschaftlerinnen, die sich internationaler Anerkennung auch weit jenseits des deutschsprachigen Raumes hinaus erfreuen. Regina Becker-Schmidts wissenschaftliche Sozialisation ist neben verschiedenen Auslandsaufenthalten wesentlich durch ihre Arbeit am Frankfurter Institut für Sozialforschung und insbesondere auch durch ihre Zusammenarbeit mit Theodor Adorno geprägt. Das macht sich bei ihr in einem Wissenschaftsverständnis bemerkbar, in dem sozialphilosophisches und interdisziplinäres Denken Raum hat, in dem Gesellschaftstheorie und Empirie vorhanden sind und weitere gesellschaftliche Praxen und in all dies eingelassen eben auch ihre Befassung mit Kunst. Nach ihrer Frankfurter Zeit war sie bis 2002 als Professorin am Institut für Soziologie und Sozialpsychologie der Leibniz-Universität in Hannover tätig. Sie hat dort zahlreiche Bücher und Aufsätze verfasst und all diese Schriften bewegen sich in einem sehr breiten Themen- und Fächerspektrum von Gesellschafts- und Erkenntnistheorie, Arbeits- und Geschlechterforschung, Soziologie und Psychologie, wobei sie dann, wie sie es selbst sagt, die kritische Theorie auch hin und wieder unorthodox entrümpelt hat. Das Verhältnis von Wissenschaft und Kunst taucht als Thema in ihren Arbeiten immer wieder auf. In ihrem unter anderem mit Dietmar Becker und anderen verfassten Buch Zeitbilder der Technik spielt es eine hervorgehobene Rolle. Ganz praktisch ist Regina Becker-Schmidt schließlich auch in die Kunst involviert, wenn sie nämlich gemeinsam mit Dietmar Becker behinderte Menschen in ihrem künstlerischen Wirken begleitet.
Ich darf Ihnen Dietmar Becker vorstellen, der hier neben mir sitzt. Dietmar Becker gehört, muss man sagen oder kann man sagen, zu jenen Kunstschaffenden, die nicht wirklich einem ganz bestimmten Genre der Kunst zuzuordnen sind. Er ist Schriftsteller, er ist Maler, er ist seit rund 25 Jahren Dozent am Institut für Psychoanalytische Kunsttherapie, IPK, in Hannover. Und er ist seit rund 15 Jahren an einer Kreativschule A&E e.V. in Hannover tätig. Das ist eine Schule, in der psychiatrische Langzeitpatienten die Möglichkeit haben zu malen, Musik zu machen, Theater zu spielen und Texte zu schreiben. Dietmar Becker versteht künstlerisches Tun, aber besonders auch sein künstlerisches Tun als eine zugleich gefühlsmäßige und intellektuelle Suchbewegung. Allerdings eine Suchbewegung immer mit einem offenen, einem unerwarteten Ausgang. Ich zitiere aus einem Text von Dietmar Becker: Kunst verwirklicht sich immer neu im Verfehlen des hypothetischen Zieles. Keineswegs ist dieser Satz so zu lesen, was einem vielleicht sehr schnell einfallen mag, dass Kunst gewissermaßen eine Art des lustvollen und auch des tragischen Scheiterns ist, um das geht es eigentlich nicht, sondern Dietmar Becker meint, die innere Vision und das äußere Sichtbare gibt einem Künstler sehr wohl eine Vorstellung von einem Ziel, aber der künstlerische Prozess hat eine Eigendynamik, wenn er mal in Gang kommt. Das Ziel verändert sich, es entschwindet im Arbeitsprozess. Das heißt, das Moment der Überraschung, das ist die Grundidee, ist ein ganz zentrales Moment der Kunst Unschätzbar und uneinschätzbar zu sein, ist für Dietmar Becker der wesentliche Beitrag, den die Kunst auch für unsere moderne Welt leistet. In einer Welt, in der alles berechenbar ist, ist das, kann man sagen, ein kritischer und sogar ein subversiver Beitrag. Dietmar Becker kann auf zahlreiche Einzelausstellungen verweisen, unter anderem in Frankfurt, in Göttingen, in Saarbrücken, Amsterdam und Hannover. Er arbeitet aber auch vielfach in Kollektiven. So ist er beispielsweise Gründungsmitglied der Autorengruppe KAAN, wenn ich das so richtig ausspreche, das heißt Künstler, Autoren, Akteure Niedersachsen, die Gruppenaktivitäten, Gruppenlesungen, Gruppenaktionen in Wolfsburg und in Hannover veranstaltet. Dietmar Becker publiziert auch einerseits literarisch-poetische Texte in unterschiedlichen Zeitschriften und Anthologien. Leider muss ich sagen, schon lange, also in den letzten Jahren nicht so sehr auf dieser Ebene. Er publiziert auch auf einer kunsttheoretischen Ebene mit Aufsätzen unter anderem erschienen in der Zeitschrift Psychologie und Gesellschaftskritik und in einer anderen Zeitschrift mit dem schönen Namen Das Gespräch aus der Ferne. Das vorhin erwähnte Zitat, das ich gebracht habe, stammt aus einem Aufsatz in der Zeitschrift Psychologie und Gesellschaftskritik aus dem Jahr 2003 und der Titel dieses Aufsatzes ist Künstlerische Arbeit als Erkenntnisprozess. Mit diesem Titel sind wir eigentlich beim Thema. Dieser Abend wird so ablaufen, dass zuerst Regina Becker-Schmidt gewissermaßen die intellektuelle Ebene befriedigt, auf einer wissenschaftlichen Ebene zeigt, was Rätseln und Enträtseln hier ein relevanter Faktor ist, einer Tätigkeit von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Und das wird ungefähr 25 Minuten ein Vortrag sein und nachher zeigt uns, das ist dann die sinnliche und visuelle Ebene, zeigt uns Dietmar Becker einen Einblick in seine Arbeit und da wird dann sehr rasch sichtbar werden, welche Rolle hier Rätsel spielen. Im Anschluss daran gibt es wie gewohnt, also diejenigen, die von Ihnen den Kepler-Salon schon kennen, sehr viel Raum noch zur Diskussion und ich glaube, wir werden viele Anregungen hier haben, sowohl intellektueller als auch sinnlicher Art für Fragen, Diskussion, Auseinandersetzung, Gespräch. Regina, bitte.
Ich möchte mich erst recht herzlich bedanken in beider Namen, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Dann möchte ich Meinrad und Brigitte danken für die Einladung und die netten Worte jetzt. Und nicht zuletzt dem Kepler-Salon, der diese Veranstaltung möglich gemacht hat. Und dann fange ich mal an und ich hoffe, dass Sie bei ein paar Worten, zum Beispiel Karl Marx oder sowas, nicht gleich erschrecken. Also, Rätsel über Rätsel. Kunst und Wissenschaft, Kunst und kritischer Wissenschaft ist gemeinsam, dass sie verfestigte Fassaden des Alltagsbewusstseins aufbrechen. Unter ihrem Blick wird fremd, was wir gewohnt sind, unbefragt als verlässliche Gegebenheiten festzuhalten. Ehe ich etwas über den Rätselcharakter in der Kunst im Allgemeinen und über die verrätselten Bilder von Dietmar Becker im Besonderen sagen, möchte ich an einem Beispiel skizzieren, und zwar aus einem Beispiel aus den Sozialwissenschaften, wie uns scheinbar ganz vertraute Phänomene, wenn man sie etwas genauer anguckt, also wirklich sehr merkwürdig werden und wie viel Rätselarbeit es verlangt, diese Verschlüsselung aufzubrechen. Und dann nehme ich ein Beispiel aus einer Welt, in der wir uns tagtäglich bewegen, nämlich aus der Warenwelt, also der Konsumwelt. Wir gehen was einkaufen, haben Güterinhalt bezahlen und so weiter. Dass der Marx also wirklich zu einem seiner berühmtesten Analysen gemacht hat, das Wort kennen wir alle, ich weiß nicht, ob alle das wirklich gelesen haben, aber damit will ich mich beschäftigen, nämlich mit dem Fetischcharakter der Ware. Ich zitiere Marx, der über die Verwandlung von Dingen in Waren das Folgende sagt. Die Ware scheint auf den ersten Blick ein selbstverständliches, triviales Ding zu sein. Ihre Analyse ergibt, dass sie ein vertracktes Ding ist. Soweit sie gebrauchswert ist, ist nichts Mysteriöses an ihr, ob ich sie nun unter dem Gesichtspunkt betrachte, dass sie durch ihre Eigenschaften menschliche Bedürfnisse befriedigt oder diese Eigenschaften erst Produkt menschlicher Arbeit erhält. Also ohne dass Produkte gemacht werden durch menschliche Arbeit, können sie gar nicht Waren werden. Es ist sonnenklar, dass der Mensch durch seine Tätigkeit die Formen der Naturstoffe in einer ihm nützlichen Weise verändert. Die Form des Holzes zum Beispiel wird verändert, wenn man aus ihm einen Tisch macht. Nichtsdestoweniger bleibt der Tisch Holz, ein ordinäres, sinnliches Ding. Aber sobald er als Ware auftritt, verwandelt er sich in ein sinnlich-übersinnliches Ding. Zitat Marx zu Ende. Woran liegt das Geheimnisvolle, das Marx den Waren zuschreibt? Wir wissen, dass alles, was wir auf dem Markt kaufen, einen Preis hat. Der Fabrikant, dem die Waren gehören, tauscht diese gegen Geld. Die Konsumenten tauschen Geld gegen Ware. Sie können aus einem Strom von Angeboten, die im Handel sind, mit der gleichen Geldsumme auch etwas anderes erwerben. Sagen wir, statt eines sehr teuren und echten Teppichs aus Kaschmir, auch ein Auto. Geld scheint Waren austauschbar zu machen. Aber damit sie austauschbar sind, damit jeder seinen Preis hat, der auch vergleichbar ist, muss in ihnen etwas stecken, was in allen Waren gleichermaßen verborgen ist. Und das sich aber in Heller und Pfennig ausdrücken lässt. Was ist das? Marx hat es in dem Zitat schon gesagt, in jeder Ware steckt Arbeit. Produkte, die in werblichen Betrieben entstehen und sich auf dem Markt in Waren verwandeln, sind Resultat von verausgabter menschlicher Arbeit. Als gesellschaftliche Produktivkraft ist sie arbeitsteilig organisiert und das hat zur Konsequenz, dass jede Einzelleistung sich nach der gesellschaftlich durchschnittlichen Arbeitszeit bemessen lassen muss und nur entsprechend entlohnt wird. Also wenn einer einen Betrieb hat mit Arbeitern, die ganz langsam arbeiten und nur ganz wenige Produkte in einer bestimmten Zeit zustande bringen, dann ist er nicht konkurrenzfähig mit dem Markt, der mit rationalisierten Mitteln arbeitet und viel mehr auf den Markt wirft. Lohnkosten sind somit ein Faktor, der sich im Preis von Waren niederschlägt. Für den Unternehmer, der sie verkauft, hat die Ware jedoch einen besonderen Wert. Die Vermarktung von Produkten wirft für ihn Gewinn ab. Und die Grundlage dieses Gewinns ist nicht im Handel zu finden. Wo steckt sie also? In der Möglichkeit, mit dem Verkauf einer Ware mehr einzunehmen, mehr zu verdienen, als ihre Herstellung gekostet hat, darin liegt der spezifische Tauschwert der Ware. Hier beginnt das Rätsel. Warum werden die Unternehmer umso reicher, je mehr verkaufbare Güter sie in ihren Betrieben herstellen lassen, um sie anschließend auf den Markt zu werfen, nicht aber die Beschäftigten, welche sie doch produzieren? Nach Marx ist das darauf zurückzuführen, dass auch Arbeitskraft in ihrer Form Lohnarbeit zu sein, zu einer Ware geworden ist. Der Unternehmer kauft sie auf dem Arbeitsmarkt ein, um sie zu nutzen. Die abhängig Beschäftigten verkaufen sie dort, um Geld für den Lebensunterhalt zu verdienen. Doch bei diesem Tausch geht etwas nicht mit rechten Dingen zu. Die wahre Arbeitskraft gewinnt nämlich, sobald sie betrieblich als Produktivkraft eingesetzt wird, einen Doppelcharakter. Sie hat wie jede andere Ware auch einen Gebrauchswert und einen Tauschwert, wie das die Ware auch hatte, also die Güterware. Arbeit bringt nicht nur Dinge der allgemeinen Bedarfsdeckung hervor, sondern sie ist auch Quelle von etwas, was Marx Mehrwert genannt hat. Das heißt, sie produziert mehr Waren, als sie zu ihrer eigenen Reproduktion braucht. Also die Arbeiterschaft als Ganze produziert mehr, als an Lohnkosten herausgerückt wird, damit sie sich mit ihren Familien am Leben halten können. Der Profit, welcher aus der unbezahlten Mehrarbeit fließt, geht in die Taschen der Fabrikanten. Dieser Prozess vollzieht sich unsichtbar. Den Teppich aus Kaschmir sieht man, sobald er auf dem Markt ist, nicht mehr an, wie viel unbezahlte Kinderarbeit in ihm steckt, welch ein Missverhältnis besteht zwischen dem Gewinn, der Verkäufer einstreicht, und dem, was er ausgibt, um den Kindern Lohn zu geben. Dieses Phänomen nennt Marx den Fetischcharakter der Ware. Ihr Wert, der Preis der Ware, scheint unmittelbar ihr selber anzurechnen sein. Er scheint verkaufswert zu sein. Aus dem Handel, und er scheint aus dem Handel, also aus der Zirkulationssphäre zu kommen. Wenn wir aber gucken, dass das eigentlich Resultat von Arbeit ist, die erst Geld erbringt, wenn sie auf den Markt kommt, weil da Mehrwert drin steckt, dann sehen wir, dass da etwas ausgeklammert wird, was mitbedacht werden muss, nämlich der Zusammenhang zwischen Produktionssphäre und Zirkulationssphäre. Die Gesellschaft, wir können also einfach sagen, die gesellschaftlichen Austauschverhältnisse, die bleiben in der oberflächlichen Betrachtung der Warenwelt als Konsumwelt und Zirkulationssphäre, die bleiben verborgen. Und damit ergeben sich eine ganze Reihe von Vertauschungen, in denen Täuschungen stecken. Also Preis und Wert der Ware werden zum Quid pro Quo. Arbeitsvermögen verwandelt sich in monetäres Vermögen. Davon wird aber der größte Teil den Beschäftigten vorenthalten. Merkwürdige Sprachregelungen spielen sich in unserer Gesellschaft ein. Also diejenigen, die die Arbeit nehmen, um darauf was zu machen, werden die Arbeitgeber. Diejenigen, die ihre Arbeit geben, in den Produktionsprozess eingehen, werden zu Arbeitnehmern und so fort. Wir können solche Verkehrungen Entfremdung nennen, und zwar in dem Sinne, dass wir soziale Phänomene nicht mehr als fremd erfahren. Wir haben uns so sehr an sie gewöhnt, dass wir denken, das ist alles ganz normal. Sozialwissenschaft, also die normales Verständnis von Entfremdung, ne, ich muss etwas, das Fremde wegnehmen, um wieder an das Vertraute zu kommen, das wird bei Marx sehr deutlich, ist viel, viel komplizierter. Ich muss erst wieder ein Gefühl für Fremdheit herstellen, also in diesem Sinne entfremden, um überhaupt Einsicht in die Phänomene zu gewinnen. Enträtseln heißt insofern in einer kritischen Sozialwissenschaft immer erstmal auch verrätseln. Es gilt, gesellschaftliche Konstellationen in der Komplexität und Widersprüchlichkeit vorzustellen, in welcher sie im Sozialen wirksam wird. Das macht sie so kompliziert und das macht sie zum Rätsellöser. Und ohne diesen Mechanismus erstmal diese Dinge nicht als vertraut zu zeigen, sondern erstmal die Fremdheit anzugehen, das ist der Rätselcharakter der Wissenschaft. Und das ist in der Kunst, wenn auch mit vielen, vielen Unterschieden, ähnlich. Damit komme ich zum zweiten Punkt, Rätsel und Verrätselung in der Kunst. Ich mache eine ganz kurze sprachliche Bemerkung vorweg, damit ich das nicht hinterher erklären muss. Ich gebrauche das Wort Aporie und sage jetzt mal, was das im Griechischen bedeutet. Das ist A, nichts, und Poris, Brücke, Weg. Das nur als Hintergrund für den nächsten Satz. Der Rätselcharakter der Kunst hat zunächst einmal etwas mit Ratlosigkeit und Unsicherheit zu tun. Den Weg nicht so gut kennen. Aporie. Bei jedem Projekt, das nicht in der Tradition bereits gespurten Bahnen folgt, stellt sich die Frage, welche Wege zu wählen sind, um es in Gang zu bringen. Was trägt, was verurteilt zum Scheitern? Ein Motiv, das ich von Dietmar aufnehme. Welche Zukunft einem Artefakt beschieden ist, lässt sich nicht so leicht prognostizieren. Es ist schwer zu bestimmen, worin das Unvergleichliche besteht, das einem Kunstwerk über Epochen hinweg Dauer verleiht während andere veralten. Denken Sie, dass wir heute immer noch völlig hingerissen sind von einer Bachfuge. Während andere Werke, die damals zu der Zeit, als Bach geschrieben hat, nicht weniger berühmt waren, einfach für uns keinen Wert mehr haben. Wie erklärt man sich das? Es sind derartige Aporien, die dir in der Kunst Rätsel aufgeben. Auch die Frage, wie in der ästhetischen Produktion der Brückenschlag zwischen den Impulsen zustande kommt, die den Künstler von innen bewegen und den Impulsen, die ihn von außen anregen, ist nicht so einfach zu beantworten. Einerseits entspringt jedes Kunstwerk einer individuellen Vorstellungswelt und es ist das Vermögen der Produzierenden, Ideen zur Anschauung zu bringen. Andererseits kann das künstlerische Subjekt nicht eigensinnig bei sich selbst bleiben. Das Sujet, im Unterschied zum Subjekt, das sich aufdrängt, will in seiner Vielfältigkeit und Mehrdeutigkeit zur Entfaltung gebracht werden. Ohne subjektive Entäußerung ist dessen stofflich vermittelte Inhaltlichkeit, zum Beispiel klangliche, sprachliche, bildnerische Materialien und deren mögliche Konfiguration, ohne diese Entäußerung lässt sich ein Kunstwerk nicht herstellen. Im Prozess des Gestaltens verwandelt es sich vom Entwurf zu einem Gebilde, das für seinen Schöpfer zu einem Gegenüber wird, also zu einem Außen. Der Artefakt gewinnt im Zuge seiner Fertigung objektiven Charakter und damit seine eigene Realität. In ihm kommt etwas zum Ausdruck. Dass Kunstwerke etwas darstellen, bedeutet jedoch keineswegs, dass sie sich als Abbilder von vorgegebenen Wirklichkeiten begreifen lassen. Sie sind vielmehr Schein, dem Traum oder Albtraum ähnlich, der ja ebenfalls der Fantasie entspringt und als unwirklich, ja unheimlich empfunden wird. Aber wie Träume sind auch Kunstwerke mehr als reiner Schein. Ihr Meer zeigt an, was unserem aufs Faktische begrenzten Realitätsverständnis verschlossen bleibt. Eingefahrenen Denk- und Sehgewohnheiten und dem bloßen Tatsachensinn entgeht das Merkwürdige, über welches Künstler stolpern. Doch stoßen sie bei Stolpern auf Wahrheiten? Oder erfasst uns, wenn wir uns von ihren Kunstwerken ergreifen lassen, ein Schwindel? Das Rätselhafte an der Kunst hängt mit einer anderen Zweideutigkeit zusammen oder Zwiespältigkeit. Einerseits ist Kunst ein Produkt der Imagination, eine dem Menschen eigene Fähigkeit, die als geistiges Potenzial an der Geschichte der Aufklärung teilhat. Andererseits ist in ihr, konträr zur historischen Entwicklung einer naturbeherrschenden Vernunft, ein Medium der Erkenntnis aufbewahrt, welches sich einer zweckdienlichen Rationalität nicht fügt. Adorno nennt es Mimesis. Mimesis, ein mimetisches Verhalten, ist für ihn ein Umgehen mit den Gegenständen seines Interesses, das sich so nähert, dass sie das, was es fassen will, nicht durch vorgefasste Setzungen präformiert und auch nicht sich durch manipulative Fertigkeiten verfügbar machen will. Das wäre dann keine künstlerische Produktion mehr. Wer etwas Neues schaffen will, etwas, was ihm selbst noch unvertraut ist, muss sich dem Prozess der Anverwandlung an das noch nicht und an das noch Unbestimmte ohne Dominanzansprüche überlassen. Sonst bleibt der Künstler in seiner vermeintlichen Souveränität über den Stoff nur bei sich selbst. Imagination rückt in den Erkenntnisgegenstand ein, versetzt sich in ihn und stellt heraus, was bisher fremd an ihm geblieben ist. Das kann in einer säkularisierten Welt nicht mehr durch magische Praktiken geschehen, wie man das für den Anfang der Kunst annimmt. Der Weg, sich ins Sujet hineinzubegeben, wird ebenso durch Techniken beschnitten, welche dazu führen, es dem Subjekt einfach anzugleichen. Also Gefühlen oder Meinungen oder Kitschvorstellungen oder sonst irgendwas. Da kommt wirklich Kitsch bei raus. Auch damit würde das Sperrige, Widerständige und Unbegriffene verfehlt, an dem sich doch der Wunsch, etwas noch nicht Gewesenes, nur etwas noch nicht Seiendes zum Vorschein zu bringen, an dem diesen Wunsch entzündet sich doch gerade künstlerische Produktivität. Kunst ist kein Reich jenseits geschichtlich-gesellschaftlicher Verhältnisse. Deren Verkehrungen schlagen sich im künstlerischen Subjekt nieder. Auch dieses ist in sich zerrissen, nicht identisch mit sich selbst. Aber in seinen Projekten tritt zu dem gesellschaftlich Verfestigten etwas hinzu. Ein Schimmer von dem, was fehlt. Kunst kann die Trennung von Geist und Körper, Sensualität und Intellektualität, Subjekt und Objekt nicht aufheben, welche auf die Aufklärung vorangetrieben hat. Aber in der ästhetischen Produktion entsteht doch ein Subjekt-Objekt-Verhältnis, in dem die Abdichtung beider Pole gegeneinander durchlässig wird. Das künstlerische Selbst, welches darauf versessen ist, etwas ihm noch Entlegenes darzustellen, gerät in der leidenschaftlichen Hinwendung zu diesem anderen außer sich. Kunst, so schreibt Adorno, ist Zuflucht des mimetischen Verhaltens. In ihr stellt das Subjekt auf wechselseitigen Stufen seiner Autonomie, also im Laufe der Geschichte, sich zu einem anderen, also zu diesem Außer-sich-Sein, das von ihm getrennt und doch nicht so ganz getrennt ist, weil Mimesis der Prozess ist, der wechselseitig etwas ineinander erkennt. Kunst komplettiert, ergänzt, Erkenntnis um das in der gesellschaftlichen Realität Ausgeschlossene. Zitat Ende. Fantasie lebt vom Begehren nach etwas, was noch nicht da ist, aber doch möglich sein könnte. Ich glaube, an der Musik kann man das am besten nachvollziehen. Eine solche Sehnsucht lässt sich nicht dingfest machen oder auf einen klaren Begriff bringen. Beim Anblick einer Sternschnuppe fällt es uns ein, aus Wünschen, von denen man nur hoffen kann, dass sie in Erfüllung gehen, wird nichts, wenn man sie vorschnell ausposaunt. Wunscherfüllung braucht ihre eigene Zeit und ihre eigenen Wahrscheinlichkeitsräume. Kunstwerke geben Rätsel auf, weil sie zugleich verbergen, was sie entbergen. Begibt man sich in ein Kunstwerk ganz hinein, versucht man es ganz immanent zu verstehen, dann gibt es diesen Augenblick, wo sich nicht mehr klären lässt, wo kommt eigentlich die Spannkraft in einem Kunstwerk her. Sie entziehen sich der Einsicht. Und man steht vor einem Bild oder hört eine Musik und denkt, hat keinen Schimmer mehr, was eigentlich das Ganze soll. Und dann fängt es von vorne auch an. Man wird wieder angezogen im Kunstwerk, geht wieder in es hinein, versucht weitere Verstehungsprozesse in Gang zu setzen und da ist das Rätselhafte wieder da. Für Adorno haben Kunstwerke etwas Clownhaftes. Womit uns ein Clown zum Lachen bringt, macht nur momentan Sinn, ist Situationskomik. Wodurch er uns berührt, ist jedoch keineswegs Unsinn. Es ist Vernunft, die er parodiert. Damit komme ich zu den Bildern von Dietmar Becker und damit zum letzten Punkt. Sieh da, in einem Bild taucht der Clown auf. Aber ist es ein Clown? Ein Clown? Sind es zwei Gestalten? Oder eher ein Artist in der Zirkuskuppel ratlos, wie das Kluge mal in einem schönen Titel eines Films gesagt hat? Äfft da ein Schimpanse einen Clown nach oder ist es gerade umgekehrt? Und jetzt muss ich ein neues Bild nehmen. Ist das auch ein Clown? Ein Clown mit einer Clownsmütze, die aus zwei Strümpfen besteht, aus zwei Augen, einem großen Mund, der macht, der aber gleichzeitig in seinem Oberstübchen eine Gestalt hat, die auf dem Kopf steht und doch ein Haus ist mit einem Tor, das aber im Unsichtbaren sich verliert und hier einem Kobold kein Weg zeigt, wie es da hinein muss, Aporie, weglos, keine Brücke. Und auch der Clown oder was es immer ist oder das Gebäude oder was auch immer, versinkt in einem Nebel und hat keinen Untergrund. Dietmar Beckers, also kein Eintritt in den Clown, in das Gebäude, in das Oberstübchen oder was auch immer. Dietmar Beckers Fantasiegebilde, Szenarien aus untergegangenen oder noch nicht gelebten Zeiten, ausgedachtes Gerümpel, Gesindel, verschieben unsere Blickwinkel. Sie durchkreuzen eingefahrene Wahrnehmungsgewohnheiten. Kaum glauben wir, wir könnten feststellen, was sich da auf unserer Netzhaut abgebildet hat, beginnen die Eindrücke zu changieren. Spukhafte Imaginationen sorgen für Irritation. Eine Hängematte. Aber sie hängt nicht. Sie hat keine Aufhängung. Auch hier nicht. Oben nicht und unten nicht. Ein rotes Licht taucht irgendwie auf, wird im Netz eingefangen, verschwindet aber dann wieder am Horizont. Und aus dem grauen Nichts ist hier irgendwie ein merkwürdiges Gebilde, aus was festem Stein oder irgend so etwas. Man weiß es nicht richtig, was es ist. Und da sind merkwürdige ornamentale Formen, die manchmal figurativ sind, manchmal vegetativ und auch sich immer wie Vexierbilder verhalten. Und hier, das scheint einmal ein großer Koloss zu sein, ein einziges Ding hier. Und dann sehen wir aber auch, dass das ein Mann ist, mit einer Hand wie ein Amboss, der sich mit einem merkwürdigen Gerät an dieser Sache hier zu schaffen macht. Das Ganze, der Sinn verwirrt sich. Die figurativen Elemente sind in jedem Bild mehrdeutig. Sie erzählen etwas, bleiben jedoch Zeichen, dass beides gleichzeitig ist. Erzählstoff und Gestaltungsmomente einer malerischen Komposition. Und das lässt sich an dem folgenden Bild zeigen. Breite Farbbänder im Hintergrund. Also, was dieses Bild kennt, ich mache es mal ohne Text, ist einmal die ausgesprochene Vertikale, die oben sehr zart ist, wie eine Jalousie, durch die man hindurchgucken kann in eine Wirklichkeit. Und ich hatte immer, wenn das Bild bei uns zu Hause stand, in Dietmars Atelier, hatte ich immer die Versuchung, mit dem Finger dahin zu gehen und die Jalousien mal ein bisschen auseinander zu machen, in der Hoffnung, ich sehe dann auch mehr. Das musste ich dann einmal mal lassen. Gleichzeitig hat das Bild aber auch sehr klare Horizontale. Entschuldigung, das habe ich falsch gemacht. Das ist horizontal. So. Und das ist vertikal. Und hier plötzlich verdichtet sich die Jalousie in diesem Teil hier. Aber das, wo es eigentlich durchsichtig ist, da sieht man es nicht. Da, wo es dichter wird, da tauchen merkwürdige Gegenstände auf. Man weiß es nicht, was es ist. Hast du Badelappen gesagt? Wie, sind da Badelappen drin? Nein, ne? Ich habe gesagt, nein, okay. Und was dieses Bild machte für mich immer den Eindruck einer ungeheuerlichen Balance. Also waagerechte und horizontale sehr gut ausgeglichen und die Begrenzung sehr klar. Und es hatte was auch von der Farbigkeit, von dieser pastelligen Farbigkeit, was sehr harmonisches, aber immer mit der dunklen Streifen dazwischen rumgucken. Und dann dieser merkwürdige Keil, der in diese wohlgefügte Balance hineinbricht. Ja, ich glaube, das reicht jetzt mal zu den Bildern. Ja. Und ich könnte noch hinterher, vielleicht, wenn Sie wollen, noch was zu einigen sagen, aber das reicht wohl erstmal. Das Vertrauen, also was in den Sichtweisen von Dietmar Becker so deutlich wird, das ist, dass er immer wieder durch kleine Drehs Vertrautes in Fremdes verwandelt und dennoch immer das Fremde dann plötzlich wieder zum Déjà-vu wird. Es ist nie ganz fremd, es ist nie ganz vertraut, es ist immer so ein Hin und Her. Und ich habe lange versucht rauszukriegen, was eigentlich der Trick von ihm ist. Und das Erste, was mir einfiel, ist, dass seine Bilder mich erinnern an die gewitzige Veränderungskunst, die Kindern eigen ist, wenn sie mit Gegenständen umgehen oder Worte hören oder so etwas. Und ich kann das nur an einem Beispiel aus der Sprachwelt deutlich machen. Das habe ich mal gelesen. Stefan, der Sohn von Walter Benjamin, bekommt als Zweijähriger von seiner Mutter Dora ein Abendlied vorgesungen. Der Vater hört, welchen Reim sich das Kind etwas später aus dem Vorgetragenen macht. Es singt vor sich hin, Schaf, Schläfchen, Schaf. Ich habe mal versucht, Signum oder ein Wort oder irgendwas zu finden, wo ich Dietmars Verwandlungskunst oder die Rätselkunst, die er da macht, auf irgendeinen Nenner bringen könnte. Das ist mir nicht gelungen. Und dann eines Nachts, das war kurz bevor ich auf einer anderen Ausstellung was über seine Sachen sagen musste, da bin ich wohl durch seine Bilderwelten geschlafwandelt und da wache ich auf und mir ist das Wort zugefallen, Schabernakel. Zunächst sagte mir dieses Schabernakel überhaupt nichts. Was Schabernack treiben heißt, das ist mir vertraut. In der Kindheit wurde mir erzählt, dass in der Walpurgisnacht, wenn Hexen auf dem Blockberg reiten, die wilden Kerle allerlei Unfug anrichten. Und auch auf dem Dorf, in dem ich aufwuchs, gab es noch eine Menge Streiche, die von Nachbarn an Nachbarn oder von Jugendlichen an Erwachsenen verübt wurden. Die Streiche drückten eine bestimmte Botschaft aus, etwa, nehmt euch in Acht, nichts muss bleiben, wie es ist. Blumenkästen wurden in Bäume gehängt, die Haustür mit Mülltonnen verbarrikadiert, ein Fahrrad in seine Einzelteile zerlegt, Türklinken mit Zahnpasta eingeschäumt. Was hatte das mit Dietmar Beckers Fantasiewelten zu tun? Und warum war mir Schabernakel eingefallen, ein Wort, das es gar nicht gibt? Ich wollte Licht in dieses Dunkel bringen und wandte mich, also erst fielen mir so Worte ein wie Schabernakel, Spektakel, Menetheke, Tabernakel. Aber ein rechter Sinn, der wollte sich nicht ergeben. Also versuchte ich irgendwann der sprachgeschichtlichen Bedeutung von Schabernak in einem etymologischen Wörterbuch nachzugehen. Zu meiner Verblüffung erfahre ich dort das Folgende. Schabernack setzt sich aus Schaben und Nacken zusammen und verweist auf einen rauhaarigen, am Nacken reibenden Winterhut. Ich fühlte mich gefoppt. Die Erklärung war jedoch keineswegs als Scherz gemeint. Zurückgegriffen wurde vielmehr auf einen überlieferten Deutungsversuch, wobei das Wörterbuch jedoch nicht darüber hinwegtäuschte, dass die sprachliche Herkunft von Schabernack unbekannt ist. Wir alle wissen aus der Alltagskultur, was Schabernack meint. Das Wort bezieht sich auf einen schadenfrohen, eher lustigen als boshaftigen Scherz. Mir aber schien sich in diesem rätselhaften Ausdruck mehr zu verbergen. Etwas, was aus einer anderen Sphäre kommt, einer Sphäre, die uns nicht so ohne weiteres zugänglich ist, aus dem Rottwelsch, dem Jiddischen oder dem Hebräischen. Hier suchte ich und wurde ich auch fündig. Schabernack ist wohl eine Verballhornung des jiddischen Wortes Schabbalsjenacht, Schabbatnacht. Am Samstagabend treffen Glaubensgenossen zusammen. Schaba, das in Schabbes steckt, ist der hebräische Begriff für Freund. Es ist die Bezeichnung für jemanden, mit dem man eine gesellschaftliche Bindung hat, mit dem man zum Beispiel eine religiöse Gemeinschaft teilt. Schaba bedeutet aber auch Kumpan, jemand, der Flausen im Kopf hat, den man für einen Bengel oder Gassenjungen hält. Und ein Schabernack, zu guter Letzt, ist ein Mensch, der sich dazu verleiten lässt, mit anderen etwas auszuwecken. Jetzt wurde mir klarer, was mir das Wort Schabernacke sagen wollte. Es verwies mich in Bereiche, in der Heiliges in Unheiliges, Erhabenes in Spiel, Weltliches in Über- und Unterweltliches, Heimeliges in Unheimliches, Unerlaubtes in Erlaubtes, Unglaubliches in Glaubhaftes, spitzbübige Streiche in abergläubische Rituale ausschlagen können und umschlagen können. Es mahnt an Grenzgängerei, an Grenzüberschreitung, an Doppelbödigkeit und Mehrsinnigkeit. In diesem Sinne sind auch Dietmar Beckers Imaginationen Palmfestfeste. Das wird deutlich an seinen immer wieder mit neuen Einschreibungen überschichteten Bilderfolgen, die er Ihnen jetzt gleich selber vorführen und erläutern wird. Alles, was dort erscheint, tritt zueinander in Beziehung. Figuren nehmen über die Einzelbilder hinweg Stellung zueinander. Welten gesellen sich zu Gegenwelten. Utensilien und Ikonen erzittern unter unmerklichen Erschütterungen, die von einem Bild ausgehen und in einem anderen weiter vibrieren. Doch sehen Sie selbst.
Ja, vielen Dank, Regina. Wir machen eine ganz kurze Umbaupause. Es kommt jetzt hier in die Mitte ein Diaprojektor, weil der Dietmar das gleich mit einem speziellen Verfahren uns auch vorführen wird. Das heißt, Sie sollten, während jetzt hier die Dias aufgebaut werden, dafür sorgen, dass Sie alle in der Lage sind, auf diese Leinwand zu sehen. Also die Sitzordnung vielleicht so ein bisschen aus der Mitte raus nochmal zu verändern, damit Sie alle möglichst voll auf die Leinwand sehen können.
einer muss nicht aufhören. Willst du erst mal Helen noch was sagen, Ivan?
Geht's? Bitte?
Ja, ja,
ja. Ich denke mal.
Willst du Helen erst was sagen?
So, jetzt kommen die angekündigten.
Warte einen Moment, Ivan. Warte einen Moment.
Also, es wird jetzt sich jetzt um ungefähr 90 Bilder, 90 Dias handeln. Und bei denen es sich im Unterschied zu diesen Papierbildern, die sind also nur klein, es sind keine Reproduktionen, auch keine.
Können wir mal einen Moment?
Es sind keine Reproduktionen, sondern es sind praktisch Originale, die zwischen Glas und auf Glas gearbeitet wurden, also im Bereich von 2,5 mal 3,5 Zentimeter. Wie wir alle wissen, ist das eine total auslaufende Technik, diese Diapositive. Und inzwischen gibt es ja diese viel schnelleren und viel Substanz, also da kann man viel schneller und viel mehr mit daran machen, mit diesen Beamern oben. Aber zunächst habe ich die ganzen Arbeiten hier versucht, die ich jetzt zeige, habe ich versucht, auf Beamer zu bringen, also aus Diapositiven Beamer, digitale Dinger zu machen. Das ist mir leider nicht gelungen, die sind alle irgendwie, haben die was verloren. Und diejenigen, die mal mit Diapositiven gearbeitet haben, werden die Erfahrung gemacht haben, dass Diapositive, wenn man davon Abzüge macht, da geht was verloren, was auch nicht mehr wiederzubringen ist. Also so viel, es sind kleine Originale, also im Bereich 2,5 mal 3,5 und alles. Die stehen natürlich für sich, es sind Einzelbilder, wie diese hier Einzelbilder sind, aber gleichzeitig habe ich auch versucht, sie in eine Serie zu bringen, also so eine Geschichte damit zu erzählen, die allerdings eben eine unterbrochene Geschichte ist. Jedes Einzelbild erzählt eine Geschichte, aber insgesamt ist es nochmal eine Geschichte. Und die sehr trivial sein wird, vielleicht zum Teil auch paradox, also die versucht nochmal dieses Thema des Märchens zu visualisieren. Ich denke, wir haben danach ja dann noch viel Gelegenheit und Zeit, weiter zu fragen oder einwenden, was dann eben halt noch zu hinterfragen wäre. Also das Problem bei dieser Projektion war, wie Sie vielleicht auch gemerkt haben, also dass man die einzelnen Bilder sind sehr komplex oder zusammengesetzt und fordern eigentlich, wenn man sie als Bilder sehen will, fordern die mehr Aufmerksamkeit, als ihnen in diesem Prozess gegeben werden kann. Also die kommen irgendwie zu kurz, fordern mehr auf, gerade will man sich auf sie einlassen, dann kommt schon das Nächste. Aber das ist halt genauso diese Gratwanderung. Ich wollte den Einzelnen nicht zu viel geben und wiederum auch das serielle Moment eben zur Geltung kommen lassen. Und also mir geht es, wenn ich sie selber angucke, ich habe auch immer unterschiedliches Tempo. Und das Tempo ist relativ, es könnte langsamer manchmal sein, manchmal schneller, aber es ist halt so wie beim Film, dass eben ein bestimmtes Tempo da ist. Und das ist halt so. Und deswegen habe ich immer so, also mir drängt sich immer die Frage auf, war das zu schnell, war es zu langsam? Und Sie werden das die Frage auch nicht beantworten können, das ist nur eine rhetorische Frage.
Ja, vielen Dank, Dietmar, für diese Vorführung. Und ich denke, wie immer im Kepler-Salon ist jetzt auch der Raum, einfach Fragen zu stellen, Anmerkungen zu machen, in Zweifel zu ziehen. Oder mit zu rätseln, wie immer Sie das möchten, zu Vortrag, zu den Bildern oder zu den Dias. Ja, es geht ein Mikrofon rum, also melden Sie sich einfach kurz zu Wort.
Ich will das verstehen.
Also es besteht offensichtlich kein Diskussionsbedarf. Dann frage ich mal einfach, besteht vielleicht ein Anschauungsbedarf? Weil es stehen ja jetzt auch noch eine Reihe von Bildern da. Und einige von Ihnen waren früher da, aber ein Großteil derjenigen, die jetzt hier sind, sind ja auch später gekommen. Ist es eher ein Bedarf, sich das noch anzuschauen, statt in die Diskussion zu treten? Können wir da vielleicht einfach mal eine Meinungsäußerung haben?
Also ich fände es ganz gut, wenn wir eine kleine Pause machen würden, in jedem Fall.
5 Minuten und dann.
Also damit man sich was zu trinken holen kann vielleicht.
Nee, das geht doch nicht immer.
Und dann kann man ja nochmal
sehen.
Das geht nicht. Also mit Pause sind wir dann einfach zu spät, weil wir ja pünktlich um 21 Uhr enden müssen. Von daher ist es eine gute Idee, funktioniert aber in unserem Rahmen leider nicht. Ja, die Frage an Sie, Diskussionsbedarf oder lieber Dinge nochmal anschauen? Wie sieht es damit aus? Können wir da mal einige Meinungen?
Ja. Wie sollen wir da reagieren darauf? Also, was wollen Sie uns sagen damit?
Oder was wollen Sie uns damit sagen? Sie haben uns jetzt Bilder gezeigt, Sie haben eigene Welten geschaffen dadurch, Realitäten, die es nicht gibt eigentlich, aber das ist Fantasie. Und Sie haben uns da eingeladen und haben uns die Bilder gezeigt und Sie haben Ihren Vortrag gehalten jetzt. Und wir sollen jetzt näher drauf eingehen, oder Sie?
Sie wollen, Sie müssen fragen. Was wollen Sie wissen?
Ich möchte was wissen.
Bitte.
Ich möchte was wissen. In der Mitte der zweiten Staffel war ein Satz drinnen, der, ob er so visionär gemeint war, damals, als das entstanden ist, in den 60er Jahren, nehme ich an, oder so. Diese Bildserie, ich weiß es nicht, wann die entstanden ist.
Ist jetzt entstanden.
Ist auch eine Frage.
In dem als Text oder wie?
Ja, genau. Wann ist diese Bildserie entstanden?
Die ist im vergangenen Jahr und in diesem
also,
Jahr.
Ich habe das früher eingeordnet. Dann ist es nicht mehr so visionär. Weil Sie haben da einen Satz drinnen. So nicht, sondern anders, glaube ich, heißt der Satz. Ja. Sondern ganz anders. Also und daneben, neben diesem Satz ist das Lasso aus einem Photoshop-Werkzeug drinnen. War das so gemeint, dieses Icon, oder war das ein Fussel, der da drinnen gelegen hat?
Das ist Zufall. Photoshop kenne ich den Namen nach, aber das ist halt ein Programm, ist zur Bildverarbeitung. Ich habe aber sonst, ich kenne das Icon nicht mal.
Aha, das ist also ein Zufall. Da drinnen, und das ist so schön visionär.
Also das ist so diese Sicht finde ich toll, weil das eigentlich die produktive Tätigkeit besteht eigentlich mehr noch, also zumindest genauso stark beim Wahrnehmen dieser Sachen als wie beim Produzieren. Ich nehme halt irgendwelches Material und füge es, wo ich denke, das passt irgendwie. Ich hab ja keinen Beweis dafür, dass es stimmig ist oder dass es richtig ist. Ich könnte auch was anderes nehmen. Aber wenn solche Assoziationen zusammenkommen, wenn Sie sowas sehen, dann finde ich, das ist eine gute Bestätigung. Das finde ich, das sowas ist eigentlich genau das, was ich immer erhoffe und erwünsche. Aber zu diesen Texten überhaupt, die sind gewissermaßen parallel geschaltet und sollen eigentlich, also meine Fantasie war, das sind so die inneren Monologe oder Gedankenmonologe, die so ein Betrachter hat. Im Hinblick auf so eine Serie, was ihm da abspielt, aber im Hinblick auf Realität. Und dass man sich, das sind eigentlich alles so Sprüche, so Phrasen oder die man so im Selbstgespräch hat. Also was soll das? Oder habe ich mich da getäuscht? Oder könnte sein. Ich sage zum Beispiel immer, sehr häufig, den habe ich da nicht untergebracht, schwer zu sagen. Wenn man solche Sprüche, die sind ganz stark verdichtet und die lassen sich unendlich anwenden. Eigentlich sind sie schon praktisch Symbol. Phrasen sind eigentlich haben Symbolcharakter, weil sie unendlich anwendbar sind. Oder zum Beispiel, ach wo, das kann man verstehen, ach wo, im Norddeutschen sagt man das, ach wo, so wie, ach, ist was ganz anderes. Aber man könnte auch sagen, ach, wo, wo, ja, wo, also dieses Klagelaut, das Klageach und so, lasse ich das eigentlich, habe ich solche Sätze verwendet, die gewissermaßen Offenheit nach ganz verschiedenen Richtungen haben. Und dass ich dann solche Kombinationen, so wie bei vielwertigen Molekülen, da gibt es natürlich, die können sich ganz viel verbinden. Und diese Vielwertigkeit, die war für mich wichtig und hat für mich auch mit dem Rätselcharakter zu tun. Rätsel sind eigentlich vielwertige oder viel deutbare Gebilde. Und das ist so der Anschluss an die Rätseldimension. Diese vielen Ärmchen, die die Moleküle oder die Worte oder die Zeichen, die Symbole nach allen Seiten ausstrecken. Das ist so das, worauf es mir ankommt, wo ich gewissermaßen danach gesucht habe, nach solchen vielwertigen, polyvalenten Gebilden oder Sätzen, Phrasen, Bildern, Elementen.
Ist das, ja, gut schon.
Also mir ist dazu der Satz von Ingeborg Bachmann eingefallen, wer findet, hat nicht richtig gesucht. Ja, also eher so dieses Suchen, dieses Erfinden so und das ist immer wieder, also das ist für mich so ein Aspekt von Kunst einfach auch und eben nicht so, also Antworten zu geben oder wirklich fertige Lösungen, also wirklich zu finden, also eben diese, von daher denke ich, sind sie ein, ja.
Also in dem Wort Versuche steckt das ja auch drin, die Suchen und in dem Sinne schon. Dass man halt, ich finde, das Versuchen ist einfach so ein Gebot auch der, also wenn man, ich bin immer wieder neugierig und versuche was und insofern ist es, also das so diese Vorstellung, wie so bei dem, im spirituellen Bereich gibt es ja den Ausdruck Queste oder so ähnlich für Versuche, also der zum Beispiel Gral hat sich ja, also der Parzival ist so einer, der sich auf die Quest, auf die Suche begeben hat. Das ist gewissermaßen ganz hoch gehängt. Aber im Grunde ist, finde ich, also Leben hat für mich schon was mit Suche zu tun. Und Suche hat wiederum auch was mit Fragen zu tun. Man fragt eigentlich immer. Es ist permanent Frage. Und es kommt gar nicht drauf, auf die Antworten ist eigentlich, finde ich, gar nicht so wichtig. Aber so, das ist auch bei den Rätseln. Die eigentlich sind das, die Frage als Frageform, finde ich das Rätsel unglaublich interessant. Eigentlich geht es immer darauf, diese Frage neu zu stellen, gar nicht darauf, kommt gar nicht darauf an, die zu antworten. Also diese alten Fragen, die neu zu formulieren, das finde ich spannend und schön.
Ja, mich würde interessieren, Sie arbeiten mit Menschen aus der...
lauter, das versteht man ja nicht. Etwas lauter.
Ach so. Also mich würde interessieren, Sie arbeiten mit Patienten aus der Psychiatrie zusammen. Mhm. Inwieweit beeinflusst das die Arbeit? Also die Bilder, oder?
Also das ist, am Anfang war das unendlich stark, der Einfluss. Und ich habe ganz viel da auch gelernt. Also war zum Beispiel, also ich bin da, dass die malen, ich bin in einer Arbeitseinheit, wo mit gemalt wird und erzählt wird. Ich bin für den Erzählbereich, ich bin nicht für die bilderische Produktion zuständig, sondern fürs Erzählen. Und da versuche ich halt also Erzählanreize zu geben und die erzählen zu lassen. Oder sie erzählen und ich diktiere und so weiter. Es gibt da unterschiedliche Möglichkeiten halt. Und von einem habe ich zum Beispiel gelernt, und das ist auch, was betrifft auch das Rätsel, der war also ein Schizophrener, und der hat immer wieder verblüfft, wenn er so frei sprach, der hielt wunderbare Reden, so im Unterschied übrigens zu mir oder zu vielen meinesgleichen, also haben die überhaupt keine Angst Vor öffentlichen Auftritten, sondern genießen das. Und er stand dann so auf und hatte dann hier so irgendwie so einen Zettel, manchmal auch nur eine Zigarettenpackung vor sich. Und dann, und dann macht er so, als ob das gewissermaßen seine Vorlage wäre. Und dann fing er so an, kann eine Person lesen, etwas Wichtiges, also wir nahmen praktisch diese Kepler in diesem Fall als Ausgangspunkt für eine freie Rede und nahmen die, ich weiß nicht, Akrostichon oder so nennt man diese Methode, und das war so ein technisches, was ich da gelernt habe, aber auch vor allem diese Freiheit so im Arbeiten, und die kommen ja manchmal Menschen, die sind schon 20 Jahre in der geschlossenen Anstalt und haben zum ersten Mal in ihrem Leben einen Pinsel in die Hand. Und dann so diese Unbefangenheit, mit der die so dann loslegen. Das lerne ich immer wieder, weil ich das immer wieder verlerne, diese Unbefangenheit gegenüber einer weißen Leinwand oder gegenüber dem Material. Immer wieder macht man sich so Gedanken und möchte, dass das Material in die Gedanken einpassen oder irgendwie so. Wahrscheinlich kennen Sie alle diese Mechanismen, wenn Sie künstlerisch arbeiten. Man will immer irgendwas. Und die wollen das vielleicht auch. Aber sie fangen an und das haben eine Freiheit beim Produzieren, die wir beim Produzieren erst immer wieder mühsam erringen müssen. Und das habe ich zum Beispiel davon gelernt. So als Haltung, als eine künstlerische Haltung. Und dass man aus allem was machen kann. Dass man mit allen Farben arbeiten kann. Dass man nicht unbedingt Acryl oder Aquarell braucht, um Aquarell- oder Acrylmalerei zu machen, sondern dass man alles machen, mit allem alles machen kann. Das zum Beispiel auch.
Ich habe mich gefragt, was das Gegenteil ist eigentlich von diesen Rätseln. Und das Gegenteil der Rätsel sind eigentlich die Antworten, oder? Also zum Beispiel die Politiker da draußen, die haben ja keine Rätsel, oder eigentlich schon, aber sie geben zumindest Antworten. Und ja, also ich habe das interessant gefunden, weil die Politiker leben ja eigentlich von Rätseln, ja. Weil wenn wir alle ja wüssten, was wir wollen oder was alle wollen sollen, dann bräuchten wir keine Politiker, die irgendwie die Richtung vorgeben oder repräsentieren.
Wenn sie Rätsel vorgeben würden, dann könnten wir mit ihnen zusammen überlegen, wie sie zu lösen sind. Und dann müssten aber die Politiker imstande sein, ihre Floskeln als Verdeckungsmanöver zu entlarven. Und dann käme man auf eine Wirklichkeit, die schwer zu beschreiben ist. Deswegen reden die ja auch so oberflächlich, weil sie gar keine Zeit mehr haben, wirklich die Dinge zu durchdringen. Und wenn die richtigen Rätselfragen gestellt würden in der Politik zusammen mit uns, nicht eine Seite stellt Rätsel, die andere beantwortet und umgekehrt, sondern sich gemeinsam auf die Probleme konzentrieren würde, die in den Rätseln, in der verrätselten gesellschaftlichen Wirklichkeit stecken würde, dann würde man auf Spuren kommen, mehr vielleicht nicht, aber immerhin auf Spuren. Die könnten auch zu Programmen führen.
Und die Politiker müssten aber immer so sprechen, als ob sie die Antwort kennen würden, weil sonst würde man sie ja nicht wählen. Würden sich jemanden wählen, der sagt, ich habe keine Ahnung, was es soll?
Sie haben schon recht, ich meine, für die Politiker ist es nicht gerade wahltechnisch klug, ne? In Rätseln zu reden und in Antworten auch nicht.
Also die müssen in Antworten...
Oder? Da gibt es auch noch eine Frage. Also muss das Zugespräch ein bisschen unterbrechen, entschuldigen Sie.
Ja, meine Frage ist ja geht fast in eine ähnliche Richtung auch. Aber zuerst habe ich wirklich auch die Schwierigkeit, die die Dame links von mir auch gesagt hat, ich bringe die zwei Teile nicht zusammen, den analytischen und den mythischen Teil. Also den linearen, und das war für mich auch sehr ausgedrückt, indem, dass Sie Schrift gelesen haben, ich beziehe mich jetzt auf den Gegensatz, den Flüsser beschreibt zwischen den zwei Welten, also schriftlich, linear, logisch, analytisch, magisch, mythisch, bildlich. Ich bringe die zwei Teile nicht zusammen. Das Zweite geht in eine ähnliche Richtung, die der Kollege gesprochen hat. Also ich frage mich natürlich auch, Frau Becker-Schmidt, und dann spreche ich Sie als sehr angesehene und uns allen als Soziologen ja bekanntes Vorbild im soziologischen Denken, von der wir auch sehr viel gelernt haben. Ich darf Ihnen das jetzt sagen, gerade was also die Frauenforschung damals betroffen hat. In der frühen Zeit haben wir Männer gelernt davon. Aber ich frage mich natürlich jetzt schon nach der sozialen Funktion von Rätseln. Also nicht so sehr in dem Sinn, dass Politiker nur Antworten geben, sondern wenn wir Rätsel haben und die nicht im Magischen sind, also nicht magisch beantwortbar sind,
keine magische Praxis haben,
was ist dann die gesellschaftliche Funktion, dass wir sie in unserer rationalen Welt haben? Und Sie sich darauf auch bezogen haben bei Ihrer Analyse von...
Ich bin davon ausgegangen, dass unsere Wissenschaft so tut, als könnte man die Wirklichkeit oder die sogenannte Wirklichkeit linearer Logizitäten also wirklich entschlüsseln. Und es sind ganz wenige, und das sind die ganz großen Wissenschaftler, dazu gehört der Marx, der Max Weber, der Freud und so weiter, die genau gewusst haben, wir müssen erstmal begreifen, dass wir gar nicht sehen. Dass die gesellschaftlichen Verhältnisse oder falsche Verknüpfung in der Realität Verdeckungscharakter haben. Also wenn Lohnarbeit und Kapital falsch verknüpft wird, nämlich so, dass das eine einbehalten wird auf der einen Seite im Profit und nicht auch umverteilt wird, dann ist das eine verkehrte Verknüpfung. Oder wenn Frauen Hausarbeit machen und Berufsarbeit, aber mit der Doppelbelastung belastet werden und nicht dafür Gratifikation bekommen, dass sie zweiseitig die Gesellschaft, die Reproduktion der Gesellschaft mitgarantieren, dann ist das eine falsche Verknüpfung. Und diese falschen Verknüpfungen, das sind die Rätsel. Das sind für mich die Rätsel in der Wirklichkeit. Und in der Wissenschaft käme alles darauf an, diese Verdeckung, deswegen können die Politiker das nicht machen, die haben nicht die analytische Fähigkeit, diese Verdeckungszusammenhänge aufzudröseln, aufzuschlüsseln. Aber die politische Funktion von Wissenschaft ist für mich zuzugeben, dass so viel Irrationalität auch in der Wissenschaft steckt. Nicht mal nie. Ja? Das ist ja die Dialektik der Aufklärung, dass sie selbst sich so für so rational hält, dass sie die Kippmomente ins Dunkle nicht begreift. Das ist für mich der Bezugspunkt, warum ich eigentlich immer es nötig habe, mich wieder zu vergewissern, was ist denn eine Rationalität, die eigentlich anders wäre, als die, die immer schon meint, sie könnte ihre Zwecke bestimmen. Das ist für mich die Kunst. Und da sehe ich die Verbindung. Und nicht die Wissenschaftler stellen Rätsel, und auch nicht die Wissenschaftler lösen Rätsel oder die Politiker sprechen in Rätseln und sollten eigentlich Rätsel lösen. So meine ich das nicht, sondern ich gehe wirklich von diesem falsch verstandenen Begriff der Entfremdung aus. Na, wenn Sie heute kommen und nehmen den Begriff der Entfremdung, kriegen Sie entgegengeknallt, ach was, Sie wollen wieder an die heimischen Werte und die heimischen vertrauten Geschichten, gibt es doch gar nicht, postmodern. Ja? Nein. Wir kennen gar keine Fremdenheit mehr, weil uns alles vertraut gemacht wird. Und dieses Vertraute erstmal wieder zu verrätseln, sodass man an das Fremde überhaupt rankommt, das ist sowohl eine Aufgabe der Wissenschaft wie eine Aufgabe der Kunst. Da gibt es Gemeinsamkeiten. Aber sie gehen völlig andere Wege. Da haben Sie völlig recht. Man kann nicht die Wissenschaft in die Kunst überführen und umgekehrt. Das geht nicht. Und ich denke, es ist auch unheimlich wichtig, dass es verschiedene Zugangsweisen zu unseren Lebensverhältnissen gibt. Ich kann nicht Kunst und Wissenschaft auflösen und man kann nicht Kunst verwissenschaftlichen. Das ist beides kaputt. Das ist eine Aporie.
Ja, ich muss jetzt leider die beiden letzten Wortmeldungen zulassen. Danach müssen wir Schluss machen, respektive nach einigen Ankündigungen uns dann vertagen. Aber ich würde sagen, wir fassen das beides jetzt zusammen und ihr habt nochmal die Gelegenheit zu einem kurzen Statement.
Okay. Ja, dann haben Sie zuerst. Ja, wenn wir verfremden und
wenn Sie ein bisschen lauter.
Wenn wir die Wirklichkeit verfremden und verrätseln, also das Vertraute verrätseln und damit bewusst zu machen versuchen, dass das, was wir dass wir als selbstverständlich wahrnehmen, eigentlich nicht so selbstverständlich ist, dann heißt das ja eigentlich auch, dass eine Welt zusammenbricht oder eine Welt zusammenbrechen kann. Und eben auch gerade mit dieser Verknüpfung mit der Arbeit mit Psychiatrischen frage ich mich halt auch, wie viel von dem hält der Mensch jetzt eigentlich aus, also wie viel Weltuntergang oder Weltzusammenbruch ist für uns überhaupt verkraftbar.
Soll ich bei euch antworten? Oder die andere Frage noch dazu?
Okay. Ich finde den Ansatz interessant, dass Sie sozusagen in der Wissenschaft auch von einem Verdeckungszusammenhang sprechen. Im Grunde genommen kennen wir eher nur den Entdeckungs-, Begründungs- und Verwertungszusammenhang. Aber so meine spontane Vermutung zu Ihren Ausführungen wäre, inwieweit ist doch eher ein Problem der deutschen Soziologie ist, dieses stark der deutschsprachigen Soziologie. Wenn ich denke zum Beispiel an Michel Foucault oder an Derrida und an die Leute, also die aus der französischen Soziologie herkommen, die sind doch eher nicht in dem Sinne total aufklären, sondern sehr viel verdeckend auch.
Das ist ein Problem. Ich bin eine große Foucault-Verehrerin und finde Diskursanalyse absolut wichtig, weil Rhetorik schafft gewaltsame Verhältnisse. Das hat der Foucault richtig gesehen. Und Derrida hat sehr wohl und wirklich klug darauf aufmerksam gemacht, dass die Suche immer nach dem ganz Neuen meistens das ganz Alte ist. Also da stimme ich völlig überein. Aber ich kann vielleicht diese Frage mit verbinden mit der Antwort auf Ihre Frage. Fassaden zu zerstören, bedeutet nicht, die Welt zu zertrümmern. Das ist das eine. Wenn ich Fassaden sehe, sehe ich auch neue Wirklichkeiten mit neuen Möglichkeiten. Also das ist nicht eine Verzweiflungsfahrt, sondern es ist die Bedingung der Notwendigkeit, dass etwas anders werden kann. Wenn ich bei den Fassaden bleibe, geht es nicht. Und dasselbe gilt für Patienten. Es ist ganz klar, dass eine Analyse nicht die Aufgabe hat, Menschen in ihren Grundfesten zu erschüttern. Also ihnen Dinge zuzumuten, die sie gar nicht verkraften kann. Das kann sie gar nicht und das darf sie auch nicht. Sie kann immer nur mit dem Material arbeiten in der Psychoanalyse, was ihnen von den Patienten gegeben wird, und kann immer nur so weit gehen, wie sie es selber wieder integrieren können in ihr Ganzes. Aber genau die Befreiung von falschen Verknüpfungen, dieses Wort falsche Verknüpfung, was in der Soziologie so eine wichtige Rolle gespielt hat seit Marx, das ist ja ein Ausdruck, der aus der Psychoanalyse kommt. Dinge in der Psyche werden falsch verknüpft und können deswegen führen zu Verknotungen, die einen einengen. Und diese Knoten zu lösen, und zwar nicht der Analytiker zerschlägt den Knoten, sondern die Patienten dröseln den mühselig mit Hilfe und Unterstützung und wachsenden Deutung selber auf, soweit es geht. Soweit es geht. Und ich finde, da gibt es viele Parallelen zwischen diesem Prozess, diesem Lernprozess des Umgangs mit Verkehrung, Täuschung, Vertauschung. Es muss doch eine Beziehung geben zwischen den Vorgängen in der Psyche, den Verstörungen in der Psyche und den Verstörungen in der Gesellschaft.
Ja, jetzt könnten wir sicherlich weiter diskutieren, sind aber leider am Ende der offiziellen Veranstaltung angelangt. Ich darf jetzt an dieser Stelle erstmal Regina Becker-Schmidt und Dietmar Becker ganz herzlich danken für Diskussion und Vorführung und Vortrag.
Wir machen zurück. Schön. Wir wollten uns ganz herzlich bedanken für Ihre Aufmerksamkeit, Zuwendung, Ruhe. Ich hatte das Gefühl, hier unheimlich gut aufgehoben zu sein, in Ruhe zu sagen zu können, was ich sagen möchte, und habe mich hier unheimlich wohl gefühlt. Und dafür herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank für die Diskussion, für Ihr Interesse an dieser Veranstaltung, und ich hoffe, wir sehen uns dann bei der einen oder anderen Veranstaltung im Kepler-Salon wieder. Applaus